Auch heute Morgen heißen wir alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Wir sind immer dankbar, wenn wir hier sein können, wirklich in dem Bewusstsein, dass Gott sein Volk versammelt, damit wir seine Worte hören und darauf eingehen, sie glauben, zu Herzen nehmen und dann auch erleben, was er verheißen hat. Alle aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, seid herzlich willkommen. Der Herr ruft ja die Gemeinde aus allen Völkern, aus allen Nationalitäten, aus allen Farben, aus allem heraus. Und die Herausgerufenen aus allen Nationen bilden dann das Volk Gottes. Das Wort Ekklesia, das bei uns als Gemeinde in der Bibel übersetzt ist, bedeutet die Herausgerufene, aus der Welt herausgerufen, Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir müssen unsere hohe Berufung einmal erkennen, durch Offenbarung erkennen, um zu wissen, was damit verbunden ist, nämlich ewig beim Herrn zu sein. Ganz besonders möchten wir heute unsere lieben Geschwister Müskis aus São Paulo willkommen heißen. Vielleicht steht ihr mal eben auf. Ja, wir sind sehr dankbar für euch und euren Sohn Helmut und Claudio und für alle. Gott hat euch gesegnet. Fühlt euch zu Hause. Ihr gehört hierher. Amen. Gott segne euch. Ja, wir sind einfach dankbar, dass Gott Menschen aus allen Nationen ruft und auch die Verbindung zu allen Völkern hergestellt hat. Ich weiß wirklich nicht, und das sage ich zur Ehre Gottes und nicht um meinet oder unseret Willen, ob es irgendwo auf Erden noch einen Ort gibt, wo aus allen Völkern, Sprachen und Nationen Menschen von weit und breit zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Punkt 2, ich weiß nicht, ob es auf Erden noch einen Ort gibt, von dem das wahre, geoffenbarte Wort in alle Welt hinausgetragen wird. Und dann kommt hinzu, dass Brüder, die auch vom Herrn eine Berufung spüren und den Dienst teilen, wie Bruder Etienne und Bruder Barrier, neuerdings auch Bruder Graf und andere Brüder, die dasselbe Wort im gleichen Geiste tragen und Menschen werden überall gesegnet. Dann haben wir ja die vielen Sprachen hier vertreten, Bruder Schmidt für die russische Sprache, Bruder Fleck für die tschechische und all die anderen Brüder für all die anderen Sprachen, so dass Gott wirklich für alles aus Gnaden gesorgt hat. Dann haben wir auch die Möglichkeit, neuerdings Kontakte zu schließen mit all den verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Und da nutzt Gott Bruder Mehnert auch in besonderer Weise, so dass wir mit allen Mitteln, die Gott uns zur Verfügung stellt, diese Welt oder Gottes Volk in dieser Welt erreichen können. Und das muss man einmal miterlebt haben. Wir waren ja im letzten Monat in Weißrussland und speziell in Minsk und Grodno, alle Städte, die uns aus der Vergangenheit oder mir aus der Vergangenheit bekannt sind. Und wenn man dann feststellt, dass Gemeinden die vorher im Namen Jesu Christi ihr Gebet beendeten, jetzt alle mit dem Zeitgeist mitgehen und am Ende heißt es immer im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als ob irgendein Pfaffe dort gewesen wäre, der sie unterrichtet hat. Und wenn man dann die Heilige Schrift liest, dass alle Völker aus diesem Becher getrunken haben und haben den Verstand, die Orientierung verloren. Und dann die Gegenüberstellung, dass Gott eine Gemeinde hat, die sein Wort respektiert, die zurückkehrt zum Anfang. In welchem Namen haben unsere Brüder im Urchristentum gebetet, getauft, für Kranke gebetet? Alles geschah im Namen des Herrn Jesus Christus.
Amen.
Und so geschieht es auch jetzt am Ende. Und ihr alle wisst genau, was Bruder Brennen sah, nämlich, dass mit einer dreikantigen Keule, ihr wisst, was eine Keule ist, damit wird zugeschlagen, damit wird nicht gedroschen, wie mit einem Flegel, oder Flegel, nicht Flegel, sondern Flegel. Und ihr kennt ja, oder, naja gut, ihr seid ja junge Generation zum größten Teil, aber ich habe noch zugeschaut, wie auch mit einem Flegel gedroschen wird. Ja, Raps oder irgendetwas. Aber was ich sagen wollte, ist Folgendes. Die Zeit ist vorgerückt und Bruder Brennim sah, wie die Gemeinde, die in einem Weibe gezeigt wurde, immer wieder neu zu Boden geschlagen wurde und zu Boden fiel mit der Lehre der Dreieinigkeit, die als dreikantige Keule von allen verwendet wird. Und jedes Mal, wenn Gott einen neuen Ansatz, eine neue Erweckung, eine Belebung aus Gnaden schenkt, dann geht es ja ganz gut. Wenn dann aber der lehrmäßige Teil kommt, dann schalten die Leute ab und bleiben im alten Trend. Das war so seit der Reformation. Martin Luther konnte 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nageln und konnte seine Stimme erheben, ob in der Gastwirtschaft oder sonst wo, wenn man seinen Lebenslauf liest. Aber auch er hat die Lehre der Trinität mit übernommen. Er hat die gleiche Taufformel übernommen. Und um ehrlich zu sein, das haben alle getan. Bitte keine Aufnahme ohne zwei leere Stühle. Und wir müssen einfach begreifen, dass Gott jetzt am Ende der Tage nach dem Rechten gesehen hat. Lass mich das noch bemerken, dass alle anderen Erweckungen, die ja auch vom Geiste Gottes waren, das kann keiner leugnen, ob unter John Wesley, unter John Smith, William Booth, unter Moody Singh, wer sie alle waren. Es waren Erweckungen, aber es war nicht die Wiederherstellung alles dessen, was Gott am Anfang in der Gemeinde getan und lehrmäßig und in der Praxis ausgeführt worden ist. Doch jetzt ist Endzeit. Jetzt ist der prophetische Zeitabschnitt. Wir gehen nicht 100 Jahre zurück, nicht 200, 300 oder 500 Jahre. Wir gehen zum Anfang zurück. Denn Jesus Christus ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Wie er am Anfang war, so muss und ist er auch jetzt am Ende. Und um das oder diesen Teil abzuschließen, wenn der Herr selber es so gewollt hat und aufgrund seiner Verheißung, die er wahrgemacht hat, seinen Knecht und Propheten sandte, und ich glaube das Zeugnis, ich glaube es,
Amen.
wie es über seine Lippen kam, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Für mich ist das ein Teil des göttlichen Heilsplanes, Erfüllung der Verheißungen, die Gott in seinem Worte gegeben hat. Und wie eben schon erwähnt wurde, wir haben ja nicht nur die Absicht, zurückzuschauen, was einmal war. Wir wollen Gott persönlich jetzt erleben. Wir wollen teilhaben an dem, was Gott gegenwärtig tut. Und wenn wir dann an die Möglichkeiten denken, die Gott uns jetzt, besonders in jüngster Zeit, aus Gnaden schenkt, um die Türen, die er öffnet, und die Mittel, die er zur Verfügung stellt, dann müssen wir einfach sagen, dass auch diesbezüglich Gott selbst über seinem Worte wacht, damit Matthäus 24, 14 erfüllt werden kann, damit Offenbarung 14, Vers 6 erfüllt werden kann. Aber denkt daran, was in Matthäus 24, wohl Vers 31 steht. Und sie merkten nichts. Und vielleicht lese ich es gerade, damit alle wissen, dass generell merken es die Leute nicht. Sie sind alle benommen, gehen ihrem Tagesverlauf nach und sie merken nicht. Wer merkt es? Alle diejenigen, zu denen Gott, der Herr, spricht. Matthäus 24, Vers 39. Matthäus 24, Vers 39. Und wie sie nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle hinweggerafft wurden. Ebenso wird es auch mit der Zeit der Ankunft des Menschensohnes der Fall sein. Wer hat denn die Sache gemerkt, die damals auf die Bevölkerung zukam? Noah, der Prophet Gottes. Und er baute die Arche, damit die Sintflut überlebt werden kann. Nur wem Gott sich wirklich offenbart, wem er sein Wort und seinen Willen kundtut, der sieht es. Alle anderen sehen es nicht. Denken wir noch an 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel, den 4. Vers. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte. In den Tagen Noahs wurden alle überrascht. In den Tagen Sodoms wurden sie überrascht. Aber das Volk Gottes, die wahrhaft Gläubigen, wurden nicht überrascht, weil sie die Warnung bekamen. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, hat angekündigt, was geschehen würde. Aber das Volk ging daran vorbei und wir alle können uns vorstellen, als die Arche zugemacht und die Flut hereinbrach, dann war die große Versammlung um die Arche herum. Wie werden die Leute, als das Wasser stieg und stieg, bei sich gedacht haben, oh Gott, wir haben nicht gehört. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Die Flut kommt, ja, sie kommt und steigt immer höher. Und wie kann man sich's vorstellen, dass die Leute geklopft haben, Noah, Mann Gottes, wir glauben jetzt deiner Botschaft. Du warst ein Gesandter oder bist ein Gesandter des Herrn. Noah, hab Erbarmen, Noah, tu uns auf. Nicht Noah, doch Gott, Gott muss auftun. Aber Gott tut so lange auf, bis die Tür sich schließt. Und wann tut Gott auf? Wenn wir anklopfen. Nicht, wenn wir zu spät kommen, sondern wenn noch Gnadenzeit ist. Es könnten viele Gedanken diesbezüglich geäußert werden, Ich sage es noch einmal, wir sind in eine der größten Aufgaben gestellt worden, die es je auf Erden gab. Die Verantwortung, die wir heute für die Verkündigung haben, ist größer, als sie in vergangenen Zeiten gewesen ist. Das Schöne, wir dürfen es betonen und hervorheben, ist, dass Gott uns nicht verweist, zurückgelassen, Amen. Sondern zur rechten Zeit die Belehrung und die Offenbarung der Geheimnisse des Wortes Gottes aus Gnaden geschenkt hat, so dass der Tag uns nicht überraschen kann, sondern wir vorbereitet sind auf den glorreichen Tag. Und wir sind ja immer wieder neu in dieser Vorbereitung begriffen. Wie angekündigt, mal sehen, was daraus wird, werden wir jetzt nur in aller Kürze ein paar Worte in englischer Sprache sagen, um die ganze Welt von hier aus zu grüßen und mitzuteilen, dass wir hier versammelt sind und dass wir mit allen verbunden sind, die mit Gott verbunden sind, die genauso auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt, wie wir an dieser Stelle. Bruder Erich sagte mir, dass ein Lied eingeübt wurde in englischer Sprache, das die Brüder uns jetzt singen werden. Und ich bitte einfach darum, kommt jetzt und singt zur Ehre des Herrn. Thank you very much. Ihr habt ja alle verstanden, was gesagt wurde. Ich bin mir dessen bewusst, auch für mich alles neu. Wir müssen uns in die neuen Aufgaben ja selber einmal schicken, Wir haben heute den Anfang gemacht. Mal sehen, wie verwendbar es sein wird. In jedem Fall geht es darum, dass wir jetzt tatsächlich jede Gelegenheit wahrnehmen, weil wir die Erfüllung der Schrift sehen. Ich habe heute noch einige Aufnahmen oder Zeitungsartikel mitgebracht. Wir sprachen ja gestern darüber, dass in Griechenland diese schöne Dame, dass sie gezeigt wurde und ist ein ganz uraltes Symbol. Wer sich in der Geschichte auskennt, der weiß ja. Und wir verstehen es einfach, wenn jetzt diese Symbole sogar in der Politik und in der gesamten Entwicklung übernommen werden. Ich habe auch die 5-Mark-Note von 1948 mitgebracht unter der Regierung von Dr. Konrad Adenauer, ein sehr strenger Katholik. Und hier reitet die Dame auch auf dem Tier. Brüste stehen frei heraus, hält die Sonne in ihren Händen. Ihr Lieben, ich könnte auf vieles eingehen, was bereits unterwegs war und geschehen ist. Und die Gesamtentwicklung geht einfach darauf hin, dass wir jetzt nicht nur in der Endzeit leben, sondern am Ende der Endzeit. Ich warte noch immer auf die herauskommenden Abbildungen von der Purpurkrönung all derer, die ja in Fulda vor kurzem zusammen waren. Wenn wir an dieser Stätte über gewisse Dinge sprechen, dann nicht, weil es uns Spaß macht, nicht, weil wir jemanden angreifen möchten, sondern um Klarheit aus Gnaden zu geben. Und ich sage euch auch, warum. Wer zum Beispiel nur Offenbarung 17 liest, von der Hure auf dem Tier, mit Perlen reich geschmückt, in Purpur gekleidet, wer das alles liest, gut, der hat Information. Aber wer nicht Offenbarung 18 von Vers 1 bis 4 nachliest, hat das, was vorher beschrieben wird, vergeblich gelesen. Denn da steht die Aufforderung, ihr, mein Volk, kommet heraus. Zuerst wird das gesamte System, was das Politische und das Religiöse betrifft, gezeigt. Und dann die Aufforderung, ihr, mein Volk, kommet heraus. Sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Hier wird ja nicht nur generelle Information gegeben, sondern das Wort des Herrn muss immer an die Gemeinde gerichtet werden. Wir sehen die generellen Entwicklungen, wir sehen es mit Israel, wir sehen es hier in der Europäischen Union. Und wenn man dann die Sachen genau betrachtet, auch mit dem letzten Gipfel in Kanada, die 7 größten Staaten oder reichsten Staaten, Industriestaaten, die 7 Köpfe, die ja alles lenken und alles in Händen haben, die brauchten noch einen 8. Aber der 8. wird ja erst vom Jahre 2006 etwas zu bestimmen haben. Im Moment darf er nur immer nicken. Immer nur nicken und dabei sein. Aber die 7 herrschen, regieren, bestimmen. Aber der 8. ist klüger als die 7. Hat seine 20 Milliarden Dollar eingesteckt, weil Bush Angst hat, dass die Atomwaffen, die dort noch alle sind, zum Einsatz kommen könnten und Mr. Putin soll sie aufräumen. Ich kann euch jetzt schon sagen, und wer darüber informiert ist, wie der aufräumt. Als 89, 90 das große Sowjetimperium zerfiel, haben die Atomwissenschaftler stempeln gehen müssen, sind entlassen worden, hatten keine Arbeit mehr. Und wo sind sie untergekommen? Im Irak, im Iran und überall. Und ich kann euch lesen aus der Heiligen Schrift, hier aus der Offenbarung. Und ich hoffe, dass ich es noch bekomme. Aber der Mr. Saddam Hussein, wisst ihr, was auf der neuesten Briefmarke aus dem Irak zu sehen ist? Saddam Hussein mit dem Gewehr in der Hand auf dem Tempelplatz in Jerusalem, direkt vor dem Felsendom, vor dem islamischen Heiligtum. Ich hoffe, dass der Computer das noch schnell herausdrucken wird. Ja, was sagt uns das? Wir brauchen nur Offenbarung 9 zu lesen und auch die Verbindung, die dann zu Russland kommt und zu all den Staaten, die im Norden liegen. Offenbarung 9. Kapitel, hier steht von Vers 13, Offenbarung 9 von Vers 13, nun stieß der sechste Engel in die Posaune, da hörte ich aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil der Erde zu töten. Wenn das so geschrieben steht, dann ist das vorausgesagte biblische Prophetie. Amen. Dann wird niemand etwas daran ändern. Amen. Dann wird es so geschehen, wie es hier geschrieben steht. Wer dann dazu noch aus dem Propheten Hesekiel, besonders aus den Kapiteln 38 und 39 liest, der sieht die Verbindung zu der gesamten muslimischen, arabischen Welt. Hesekiel 38 von Vers 6, vielleicht schon Vers 5 mitgelesen. Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich unter ihnen, allesamt mit Schild und Helm. Chimäer mit all ihren Scharen, das Haus Tugmara aus dem äußersten Norden, mit all seinen Scharen, ja viele Völker sind mit dir, rüste dich und halte dich bereit, du mit all deinen Scharen, die sich bei dir gesammelt haben, und sei du ihr Anführer. Jetzt kommt die besondere Betonung in Vers 8. Nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten. Am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege erholt hat. Und aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist. Jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgekehrt und wohnen in Sicherheit allesamt. Wenn wir daran denken, dass Israel aus 143 Ländern zurückgekehrt ist, Erfüllung, biblische Prophetie, der Feigenbaum hat Leben bekommen und er spricht, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, so erkennet daran, dass die Zeit nahe ist, ja, dass sie vor der Tür steht. Ja, hier haben wir, vielleicht werden wir das später mal in den Schaukasten tun, damit alle Saddam Hussein mit dem Gewehr in der Hand, der Felsendom zu seiner Rechten abgebildet ist, er kündigt der Welt schon an, was die Zielsetzung ist. Nicht nur, dass ein Drittel der Erde nicht mehr da sein wird, sondern die Zielsetzung ist Jerusalem, die Stadt Gottes. Wer Offenbarung 17 liest, in Purpur gekleidet, der braucht ja nur all diese Zeitungsausschnitte einmal zu lesen und nachzusehen, wie die gesamte Schar in Purpur gekleidet ist. Die Offenbarung gibt die Beschreibung, aber es muss geoffenbart werden, sonst lesen wir darüber hinweg. Und oft genug, hier sind sie nochmal alles schön abgebildet, wie sie ihre Feste feiern oder ihre Konzile abhalten. Ich sage noch einmal, es hat keine Zeit gegeben, in der Gottes Wort, besonders die Offenbarung von Gott, so geoffenbart worden wäre wie jetzt. Vorher war es gar nicht nötig. Jetzt ist die Zeit. Wir brauchen göttliche Information. Wir müssen auf dem neuesten Stand der generellen Entwicklung und auf dem neuesten Stand der Entwicklung im Reiche Gottes sein. Und wir danken dem Herrn dafür, dass er es möglich gemacht hat, dass wir es sein dürfen. Lasst mich aus Offenbarung 17 ja nur eben ein paar Verse lesen, damit alle wissen, dass es so geschrieben steht. Offenbarung 17 in Vers 3 und 4 steht: So entführte er mich, denn im Geist, in eine Wüste, und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das mit Gottes lästerlichen Namen übersät war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Wer dann im gleichen Kapitel von Vers 15 bis zu Ende liest, wird feststellen, dass diese 10 Hörner einmal stoßen werden und dass sie dann die ganze Geschichte zerstören, nackt und bloß machen. Hier in Vers 4 lesen wir: Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet, mit Gold und Edelsteinen reich geschmückt. Und wer will, kann ja noch weiter lesen. In Vers 9 in Offenbarung 17 steht: Hier ist Verstand erforderlich, der mit Weisheit gepaart ist. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen das Weib thront. Genau wie in Offenbarung 13 im letzten Vers geschrieben steht, ich lese es, Offenbarung 13, letzter Vers: Hier kann sich wahre Klugheit oder Weisheit zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Hier ist nicht Intellekt gefragt, nicht Menschenweisheit, sondern Gottes Weisheit, dass wir hineingeführt werden in all diese Geheimnisse. Und wie schon vorher angedeutet, wir werden es gleich noch lesen, schenkt uns Gott diese Übersicht, diese Einsicht, damit wir aus allem, was an lehrmäßigen Überlieferungen von Rom kommt, völlig befreit, gereinigt und geläutert werden. Dies ist die Zeit der Absonderung. Das hat mit Lieblosigkeit überhaupt nichts zu tun. Gott ist ein heiliger Gott. Er kann keine Vermischung ertragen. Den größten Fehler, den Israel immer wieder neu begangen hat, war die Vermischung. Gott sagte: Ihr seid mir ein abgesondertes, ein heiliges Volk, Euch habe ich aus allen Nationen zu meinem Eigentum erwählt. Die Vermischung und der Götzendienst waren der Fall für Israel. Genauso war es mit der neutestamentlichen Gemeinde. Was will ich mit Lehrsätzen, die Menschen in Konzilen 304 und 500 Jahre später gedichtet und dann veröffentlicht haben? Mein Bekenntnis steht in diesem Buch. Hier ist die Lehre der Apostel, die Praxis der Apostel. Und dahin müssen wir aus Gnaden zurückkommen. Wir haben noch den Vers 18, den ich noch lesen möchte, aus Offenbarung 17. Das Weib endlich, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Wer regiert über alle Religionen? Zu wem kommt die ganze, alle Regierungschefs der Erde? Wohin kommen sie? Alle gehen nach Rom. Oder sehe ich das nicht richtig? So ist es doch. Sprechen wir es aus. Einer muss die Wahrheit sagen. Und wer aus Gott ist, wird die Wahrheit aufnehmen. Und die Wahrheit wird frei machen von allem Irrtum. Und wie angedeutet, in Offenbarung, dem 18. Kapitel, haben wir ja den Hinweis in Vers 1 schon mit dem Engel, der herabkommt vom Himmel. In Vers 2, er rief mit mächtiger Stimme, gefallen, gefallen ist das große Babylon und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und Unterkunft aller unrein und verabscheuten Vögel geworden. Und dann, denn von ihrem Glutwein, ihrer Unzucht, haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt. Und die Kaufleute der Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden. Ja, und dann kommt ja erstmal das, was uns betrifft. Ich lese aus Offenbarung 18, Vers 4. Dann hörte ich eine Stimme, eine andere Stimme aus dem Himmel rufen. Geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt. Sagen wir es noch einmal. Und wüssten wir die ganze Beschreibung und könnten wir sie auch nachvollziehen, es würde uns keinen bleibenden Nutzen bringen, es sei denn, dass wir erkennen, dass alles, was lehrmäßig und von der Praxis her nicht von Jerusalem stammt, nicht vom Berge Zion kommt, so steht es geschrieben in Jesaja Kapitel 2, das Wort des Herrn, nicht das Wort irgendwelcher Kirchenväter, das ging von Rom aus, von Nicäa, von Chalcedon, von hier und von dort, bis es dann im Jahre 441 unter Leo dem I. in Rom konzentriert wurde. Wir gehen zu dem zurück, was von Gott kommt. Amen. Und Gott hat Jerusalem erwähnt. Amen. Gott hat den Berg Zion erwähnt. Deshalb wird geschrieben, und das Wort des Herrn wird ausgehen von Jerusalem. Und die Belehrung vom Berge Zion, da war die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Da trat Petrus auf, der Mann, dem die Schlüssel des Himmelreiches gegeben worden sind. Wie lächerlich ist es dann, wenn irgendjemand hier mit Purpur gekleidet dann zwei Schlüsselbimmeln hat. Ja, was will ich denn mit solchen Schlüsseln? Wir brauchen die Schlüssel des Himmelreiches. Zugang zum Reiche Gottes. Zugang zu allem, was Gott uns bereitet hat. Aber der Feind ist ein Nachahmer. Er seift die Leute ein und gibt ihnen äußerlich das, was Gott uns innerlich gegeben hat. Wir sind nicht äußerlich dekoriert. Wir haben die Verbindung mit Gott aus Gnaden bekommen. Das Leben, das in Christus war, ist heute in uns. Das lebendig machende Wort haben wir empfangen. Und Gott selber wacht darüber, damit es ausgelebt werden kann. Nehmen wir diese Stelle, zu der im 2. Korinther, dem 5. Kapitel, ihr wisst ja, ich meine 6. Kapitel, ihr wisst ja, dass die Heilige Schrift so geschrieben worden ist, dass sie, wenn man das menschlich formulieren wollte, sagen müsste, hier steht etwas und dann wieder dort und dann wieder da. Es ist nicht alles, wie wir es wünschen würden, in einem Zusammenhang zu einem Thema gesagt und geschrieben worden. So wie die Verheißungen im gesamten Alten Testament zerstreut waren, aber dann zusammengefasst wurden, als die Zeit der Erfüllung kam. Da waren sie nicht nur hier und da, dann waren sie zusammenfassend in der Erfüllung gezeigt worden. Genauso ist es jetzt. Ob es in Daniel steht, ob es in Matthäus steht, in Markus, in der Offenbarung, jetzt fasst Gott alles zusammen und lässt uns aus Gnaden die Gesamtübersicht zukommen, damit sein Wort wirklich unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Wege sein kann. Wenn Petrus sagt, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, dann dürfen wir aus Gnaden sagen, wir besitzen es. Wir leben darin und es lebt in uns. Für uns ist das keine Theorie, sondern wir leben mitten in der Erfüllung der biblischen Prophetie. Hier, 2. Korinther, 6. Kapitel, da hat Paulus das Schwert des Geistes voll runtergelassen und die Scheidung vollzogen. 2. Korinther 6, von Vers 16, ja, vielleicht Vers 15 auch schon. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Wie stimmt der Sohn Gottes mit dem Sohn des Verderbens überein? Wie stimmt der Antichrist mit Christus überein? Doch gar nicht. Das eine ist Licht, das andere ist Finsternis. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Überhaupt nicht, kann man ruhig sagen, überhaupt nicht. Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Ja, wer ist ungläubig? Heute sind alle gläubig. Wenn die Moslems zu ihren Leuten sprechen, dann sprechen sie nur zu ihren Gläubigen. Und alle sprechen nur zu Gläubigen. Und würde man den Satan selber fragen, wie steht es um dich? Ach, könnte sagen, ihr braucht doch nur im Jakobusbrief nachzulesen. Da steht so geschrieben, dass ich an den einen Gott glaube und zittere. Alle sind gläubig. Aber wer glaubt, wie die Schrift sagt? Das sind die wahrhaft Gläubigen. Im Glaubensgehorsam auf der Seite Gottes stehen und vom Wort der Wahrheit durchdrungen werden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann sehen wir, dass der Kreis schon ein wenig enger wird. Hier steht weiter, dann von Vers 16, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir können es nachlesen im Korintherbrief. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Als Gemeinde des Herrn sind wir der Tempel Gottes. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Belial überein oder mit dem Götzendienst? Bruder Menard sitzt ja hier. Wir hatten in Istanbul eine Andacht in einer griechisch-orthodoxen Kirche. War der einzige Platz, der uns zur Verfügung stand. Und wie viele Heiligenbilder, kann sich kein Mensch vorstellen, in drei Reihen, Bild an Bild, Bild an Bild, Aber ich schaute nicht auf die Bilder, obwohl es mich sehr aufgeregt hat. Aber ich will nur sagen, wenn hier geschrieben steht, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Im Tempel Gottes ist Gottesdienst. Da dient Gott uns mit seinem Wort. Aber was mit Götzendienst? Wem gehört der? Nicht Gott. Nicht Gott. Es ist Betrug, Verführung und sonst nichts. Also, hier haben wir die Weisung aus dem Worte Gottes und im Worte Gottes für uns alle. Doch das Wichtige kommt. Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes. Zweiter Teil des Verses. Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes. Wir sind doch hier nicht an irgendwelche Bilder oder Götter oder Götzen, an die wir uns hängen würden. Nein, Gott, der einzig wahre Gott, den es nur gibt, der soll an dieser Stätte im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Von Menschen, die auf seiner Seite stehen, die den Mut haben, sich von allem zu lösen und abzusondern und Gott Recht zu geben und sich auf seine Seite zu stellen. Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Das will er. Und das möchten wir auch. Wir möchten der Tempel werden, in den er hineinkommt. Erinnert euch, was unser Herr getan hat, als er damals in den natürlichen Tempel kam. Er nahm die Peitsche, hat erstmal aufgeräumt, hat Tische umgestoßen, hat alles, was nicht hineingehörte, hinausgetan. Wir müssen es unserem Herrn gestatten. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir müssen es ihm gestatten, aufzuräumen. Sei es in unserem Leben, in der Gemeinde, damit alles göttlich geordnet werde. Er hat das Recht dazu. Du und ich, wir können bei keinem aufräumen. Das muss Gott machen. Und wenn er bei uns allen aufräumt, dann ist überall göttliche Ordnung. Und hier steht es ja auch weiter geschrieben, dann will ich ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann wird es Realität. Dann stimmt die Verheißung mit der gelebten Realität überein. Und dann die Aufforderung in Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr. Amen. Nicht nur ein Wunsch, würdet ihr mal so freundlich sein und der ganzen Sache, die nicht von mir stammt, den Rücken kehren. Ein Gebieten, gebietet der Herr. Und zwar, wenn wir ihn als Herrn anerkennen, dann hat er das Recht, auch in unser Leben hinein zu gebieten. Amen. Dass alles, was nicht von ihm stammt, hinausgetan werde, sondert euch ab, gebietet der Herr. Und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Aber die nächsten Verse oder Zeilen gehören dazu. In Kapitel 7 in unseren Bibeln der erste Vers. Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Was wir alle brauchen, ist wahre Gottesfurcht. Nicht Menschenfurcht, sondern Ehrfurcht vor Gott, Ehrfurcht vor seinem heiligen Wort. Was lesen wir in Hebräer, dem 12. Kapitel? Hier hat der Gottesmann das Wort an uns gerichtet, um der Gemeinde Mut zu machen, nicht aufzugeben, sondern mutig vorwärts zu schreiten. Hebräer 12. Kapitel von Vers 12. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie auf und stellt für eure Füße gerade Bahnen her. Johannes der Täufer sollte alles ungerade gerade als unebene eben machen. Er sollte durch seine Botschaft einen gangbaren Weg dem Volke Gottes bereiten. Genauso ist es jetzt. Es ist eine Wegbereitung, eine Bahnbrechung, die Gott uns aus Gnaden in der Endzeitbotschaft geschenkt hat. Und wir müssen sie ernst nehmen, weil es Gott so verheißen hat. Und nur so können wir Erfüllung daran haben. Es geht weiter mit dem gleichen Vers, zweiter Teil, damit das Lahme nicht ganz vom rechten Wege abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Was sagte Bruder Brennan? Der krankeste Leib, den er kannte auf Erden, ist der Leib des Herrn. So verwundet, so zerrissen. Der Leib des Herrn gehört zusammen. Das Öl muss in alle Wunden gegossen werden. Wir müssen wieder einander annehmen, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Und einander nicht mehr nach dem Fleische kennen, sondern nach dem Geist. Nach dem, was Gott in uns und an uns aus Gnaden getan hat. Und dann werden wir feststellen, dass göttliche Harmonie Einzug hält, als erstes in uns und dann in alle anderen, so dass alle in dieser göttlichen Harmonie sind. Und in Vers 14 steht, in Hebräer 12, trachtet eifrig nach dem Frieden und nach der Heiligung, nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufwachse. Ihr Lieben, wir müssen auf viele Dinge achten und merken, wo der Feind Zwietracht sät, wo er Feindschaft aufrichtet, wo er Unheil macht. Wir müssen darauf achten, alles, was von Gott kommt, jeder Dienst, jedes Gespräch, jede Gabe, jede Aufgabe, dient immer zur Auferbauung der Gemeinde. Wenn Zerstörung kommt, ist der Feind am Werk. Und wenn es noch so fromm deklariert oder nach außen als solches ausgegeben wird, nein, alle guten und vollkommenen, lauteren Gaben kommen von Gott, von dem Vater des Lichts. Und die Gaben sind vollkommen, denn der Geber ist vollkommen. Wir haben eine völlige Erlösung aus Gnaden empfangen und wissen, der Herr wird doch nach dem Rechten sehen. Noch zu diesem Thema das Wort aus 1. Petrus, dem 3. Kapitel von Vers 8, 1. Petrus, 3. Kapitel von Vers 8. Schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Das gehört auch dazu, es gehört zusammen, dass wir untereinander das ausleben, was das Wort Gottes von uns fordert, dass sein Leben durch uns offenbar werde, und zwar unter den Gliedern, die mit dem Haupt verbunden sind. Nur wenn Johannes 15 Erfüllung gefunden hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, werden wir sein Leben ausleben können, wie die Reben das Leben und die Frucht des Weinstocks offenbaren, schaut euch den Weinstock an. Er ist da, aber die Frucht des Weinstocks ist doch an den Reben, die man da nimmt und genießt. Genauso ist es mit uns als Gläubige. Christus, der Weinstock, in ihm ist göttliches Leben. Aber dieses göttliche Leben wird in den Zweigen und dann in der Frucht offenbar. So muss es werden, Brüder und Schwestern, durch die Kraft des Blutes, des Geistes und des Wortes Gottes. So muss es. Und wenn wir es wollen und von Gott erbitten, dann kann es schon in aller Kürze geschehen. Wenn wir damit einverstanden sind und dem Herrn sagen, habe du deinen Weg mit uns. Ich sage es, es wird geschehen. Wie Maria sagte, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir sind Mägde, wir sind Knechte, wir sind Söhne und Töchter. Herr, uns geschehe, wie du gesagt hast. Das Wort der Verheißung werde an uns erfüllt. Weil Taufe ist, lass mich kurz zwei, drei Stellen lesen aus dem Römer, dem 6. Kapitel, ein bekanntes Wort. Doch Worte Gottes können immer gelesen werden und zu Herzen genommen und befolgt werden. Hier steht in Römer, dem 6. Kapitel, von Vers 3 geschrieben. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod hin getauft worden sind. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Die Taufe ist eine biblische Handlung, die zum Erlösungsplan gehört. Und wie wir gestern schon sagten, was nützt, wenn geschrieben steht in Markus 16,16, wer da glaubet und getauft wird und Menschen sagen, sie glauben und lassen sich nicht taufen. Dann ist der Glaube tot in sich selber. Nur der Glaube, der mit der Realität, mit dem Befolgen dessen verbunden ist, was Gott in seinem Worte gesagt hat, ist lebendig gelebt der Glaube. Und es gibt noch den nächsten Vers hier in Römer, dem 6. Kapitel. Hier steht in Vers 5, denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Also, der Täufling muss das bewusst in sich aufnehmen und nicht im Herzen denken, es aussprechen, geliebter Herr. Du starbst für mich am Kreuz auf Golgatha. Ich war schon da in dir. Ich bin mit dir gekreuzigt, mit dir gestorben. Und jetzt möchte ich mit dir begraben werden, damit so wie du von den Toten auferstanden bist, auch ich an der Auferstehung Anteil haben werde. Es ist nicht nur eine Handlung, eine wichtige Handlung im Reiche Gottes, die der Gemeinde von Anfang an mitgegeben worden ist. Heute lassen die ganzen Evangelisten auf der ganzen Erde den Taufbefehl außer Acht, predigen über Wunder und Zeichen. Möglichst viele sollen ja erreicht werden. Was nützt uns 1 Million Zuhörer, wenn diese 1 Million der biblische Glaubensweg der Rettung überhaupt nicht gezeigt worden ist? Wenn nur irgendjemand als Charismatiker auftritt, was ist den Menschen geholfen? Gott spricht, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch ehe sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, muss die Wahrheit gepredigt werden. Und deshalb haben wir den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wenn wir nur Wunder und Zeichen haben wollten und genügend Dollar mitnehmen, dann haben wir in Nigerien und in anderen Ländern Afrikas nicht nur Zehntausende, da können 100.000 sehr schnell zusammen sein, denn die meisten sind krank, die meisten sind in Not. Und wenn man ihnen verspricht, dass da ihre Hilfe ist und Gott ihnen antworten wird, dann kommen sie. Aber wie schon eben gesagt, nicht nur Wunder und Zeichen, nicht nur Charismatik, sondern das ewig gültige Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, das denen, die es glauben, zur Gotteskraft werden kann. Da gibt es die beiden Stellen im Römerbrief, wo Paulus Bezug darauf nimmt. Und wir werden jetzt auch gar nicht mehr weiter darauf eingehen, nur noch Kolosser 2 lesen. Kolosser 2, damit alle wissen, dass die Taufe tatsächlich eine größere Bedeutung hat, als was wir vielleicht Land auf und Land ab der Sache beigemessen haben. In Kolosser, dem zweiten Kapitel, steht von Vers 11 bis 13, in ihm habt ihr auch die Beschneidung empfangen, nämlich eine solche, die nicht mit Händen vollzogen ist, nein, die in der Ablegung des Fleisches Leibes besteht, die Beschneidung Christi, da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid. In ihm seid ihr auch auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Wir sehen doch, wie das alles in wunderbarer, ja harmonischer Weise zusammengehört. Und im Galater, dem sechsten Kapitel, hat ja Paulus die Beschneidung Christi noch einmal zusammenfassend wiedergegeben. Galater, sechstes Kapitel, Vers 15 und 16. Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern nur auf eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln, über die komme Friede, Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Es gibt eine Richtschnur, nach der wir zu wandeln haben. Fassen wir es zusammen, wir leben nicht nur in der Endzeit, wir leben am Ende der Endzeit. Auf politischem, religiösem Gebiet mit Israel und auch die Botschaft für die Gemeinde wird in alle Welt hinausgetragen. Der letzte Ruf ergeht wie Posaunenschall. Und alle, die aus Gott sind, hören die Worte Gottes und nehmen die letzte Botschaft, die Gott an uns richtet, im Glauben auf und an. Und lass mich mit der Bemerkung schließen. Viele möchten alles vorher sehen und geoffenbart bekommen, ehe sie es glauben. Die Reihenfolge ist genau andersrum. Erst der Glaube und dann die Offenbarung. So ist mit allem, mit der Offenbarung Jesu Christi. So ist mit allem. Zuerst der Glaube. Und Jesus sagte, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Ja, in welcher Sünde? In der Sünde des Unglaubens. Das Wort wird gepredigt, damit der Glaube aus der Predigt komme und die Predigt aus dem Worte Gottes. Überall sehen wir Erfüllung der biblischen Prophetie. Und da kann man nur mit unserem Herrn gemäß Lukas 21 ausrufen: Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt worden ist. Und dann noch einmal: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sind die Aussprüche unseres Herrn, nachdem er uns darauf hinweist, dass der Tag wie ein Dieb, wie eine Schlinge über die Menschheit kommen würde. Und dann sagt er: Betrinkt euch nicht, sondern bleibt nüchtern, damit der Tag auch nicht über euch wie eine Schlinge komme. Und wie wir es im 1. Thessalonicher 5 gelesen haben: Ihr Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag überraschen könnte. Gott sei Dank, es ist Licht geworden. Das Wort wurde geoffenbart durch den Heiligen Geist. Gott sei Dank für seine Gegenwart. Gott sei Dank für den Heiligen Geist, der uns tatsächlich in alle Wahrheit leitet. Und alle, die sich taufen lassen möchten, bitte besprecht euch nicht länger mit Fleisch und Blut. Wenn der Herr mit uns gesprochen hat, dann braucht ihr mit keinem Pastor, mit keinem Prediger, mit keiner Frau, mit keinem Mann mehr zu sprechen. Wenn Gott mit uns durch sein Wort gesprochen hat, dann sagen wir Amen und wir tun, was er uns geboten hat. Ihm sei die Ehre. Mögen wir Gott durch unser Leben im Glauben und Gehorsam die Ehre geben für alles, was er an uns getan hat. Halleluja! Halleluja! Sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns aufstehen und gemeinsam danken. Bruder Ross wird kommen und danken und wir beten alle mit.
Ja, ich möchte noch ein paar Worte sagen. Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, wir sind dem Herrn viel Dank schuldig, dass er in unseren Tagen uns diese Gnade geschenkt hat und besonders unseren lieben Bruder Frank. Nicht, aber was sein muss, muss sein. Es soll nicht ein Mensch erhoben werden, aber wie der Herr zu allen Zeiten einen Boten hatte und das kundgetan, was kundzutun war. Ich muss sagen, ich bin dankbar für meinen Bruder Frank. Gott hat ihm die Gnade geschenkt und die Erleuchtung über das Wort und über die Zeit, in der wir leben. Wir sind dankbar dafür. Wir werden es nicht gewusst, aber wir danken Gott, dass er weiß, was er tut. Und er hat unseren Bruder dazu genommen. Wir sollten dankbar sein und Gott die Ehre geben und unseren Bruder schätzen, dass er diese Gnade empfangen hat und dass wir froh sind, ihn zu haben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir möchten gemeinsam einmal hinaufgehen bei unserem Herrn und Gott. Wer kann es in diesen Tagen so klar legen, wie wir es gestern Abend und heute Morgen hier gehört haben? Ich nicht, du auch nicht. Aber Gott in seiner Gnade hat unseren Bruder bestimmt dafür. Es muss gesagt werden einmal, damit wir wissen, dass wir Respekt haben müssen, auch vor unserem Bruder und vor Gott. Wenn wir Respekt haben vor Gott, wenn wir sagen, wir haben Respekt vor Gott, müssen wir auch Respekt haben vor unserem Bruder und auch Respekt voreinander. Möge Gott uns segnen, ist mein Gebet. Ich denke, an diesem Wochenende hat der Herr Großes an uns getan und uns viel kundgetan. Wir können alle lesen, diese Begebenheiten in der Zeitung oder in den Abschnitten in der Zeitung, Aber wenn Gott nicht die Erleuchtung schenkt, das in das Wort hineinzunehmen, zu prüfen, ob es mit dem Wort sich verglichen werden kann, dann nützt alles nichts. Aber hier hat der Herr Gnade geschenkt, dass wir sehen dürfen, dass wir ganz am Ende der Tage angekommen sind und dass er unseren Bruder benötigt. Wir sind dankbar für jeden Bruder, den er gebrauchen kann, aber besonders für unseren lieben Bruder Frank. Und so wollen wir Gott die Ehre geben, dass er ihm so wunderbar bis zu diesem Zeitpunkt getragen hat. Und auch uns, euch alle, liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat uns zusammengeführt. Wir sind so froh und so dankbar, wie wir schon gehört haben, von Ost und West, von Süd und Nord, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wenn der Herr diese Gnade uns schenkt, dass wir durch andere Völker noch reden dürfen, zu anderen Völkern reden dürfen, ist es eine besondere Gnade auch. Amen. Amen. Und wir können nur, ich möchte es noch einmal wiederholen, Gott danken dafür. Amen. Und das, ihr Lieben, wollen wir jetzt gleich tun. Ich möchte aber doch fragen, vielleicht sollen wir den Bruder gleich rufen.
Wir beten vielleicht jetzt. Wir beten.
Ja. Ja. Treuer himmlischer Vater, Halleluja. Wir danken dir inniglich für deine Treue und Gnade. Wir danken dir für unseren Bruder, Herr, dass du ihm diese Klarheit aus Gnaden geschenkt hast und er darf sie deinem Volke weitergeben, o Herr. Nimm ihm die Ehre, nimm ihm den Lobpreis und die Anbetung. Du bist unser Gott, Herr. Wir danken dir für alles, Herr. Dir alleine gebührt die Ehre, der Ruhm und der Preis und die Anbetung. O treuer Gott, wir wollen keine Ehre haben, aber dir gebührt die Ehre für alles Gute, Herr, für diese Botschaften, Herr. Bitte, salbe alle meine Brüder, sei mit meinen Brüdern und Schwestern, mit allen, die gekommen sind und die nicht kommen konnten, Herr. Wir bitten, segne überall, in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Segne, Herr, die Alten, die Kranken und Schwachen, oh Herr, die vielleicht jetzt ihre Gedanken hier haben, Herr. Bitte, Herr, o treuer Gott, dir alleine sei der Preis, der Ruhm und die Anbetung. Segne, Herr, dann sind wir gesegnet. Und wir haben den Segen verspürt, Herr. Du bist nicht ferne, du bist nahe, Herr. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und herrlicher Jesus-Name. Halleluja. Lasst uns gemeinsam singen. Wir geben die Ehre nur Jesus. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Liebe. Und verkünden seine Liebe. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Liebe.